Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und gemeinsam mit Anja, Katharina und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Sophie Marie Stender. Hallo Sophie, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Sophie, magst du dich einmal vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht kennen sollten?
Sehr gern, ja. Also ich bin, wie du erwähnt hast, Sophie Marie Stender. Ich bin aktuell selbstständig tätig als Workshop-Facilitatorin, steht auf meinem LinkedIn-Profil. Für alle, denen Facilitatorin nichts sagt, meine Eltern sagen immer, klingt wie Facility Manager. Sage ich immer, es ist Moderation plus. Man begleitet Teams, Gruppen von Menschen durch Zusammenarbeitsprozesse aller Art, Workshops, Meetings, was auch immer gestaltet werden muss, Veränderungen. Und ich versuche das mit einer großen Portion Empathie zu machen und dabei die Menschen zu empowern, sich zu beteiligen. Wie schon gesagt, aktuell mache ich das selbstständig, aber erst seit November. Davor war ich in Darmstadt bei Quäntchen und Glück und habe da ganz, ganz viele Teams mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Problemen in sehr vielen kreativen Formaten und Workshops begleitet mit meinen Kollegen da. War auch eine sehr schöne Zeit, in der ich sehr viel ausprobieren konnte und viel gesehen habe. Genau, und dann erzähle ich immer gerne noch, dass ich davor in einer etwas, ist immer so schwierig, wenn die das hören, in einer etwas traditionelleren Beratung war, aber auch da schon die Möglichkeit hatte, Organisationen dabei zu helfen, sich zu verändern, agile Transformationen zu begleiten, als Scrum Master tätig war und auch da immer schon einen sehr methodisch menschenorientierten Ansatz gelebt habe. Ich glaube, das zeichnet mich aus und das, würde ich auch sagen, hat mich im Zweifel zu den Liberating Structures gebracht irgendwann.
Sehr schön. Das heißt, die Rolle, in der du die Liberating Structures nutzt, ist hauptsächlich Facilitatorin.
Ja, genau, würde ich sagen. Also wie schon gesagt, wenn ich damals, als ich noch als Scrum Master, was ja auch eine facilitierende Rolle ist in Teams war, wenn ich das damals schon gekannt hätte, hätte ich es in der Rolle genutzt. Manchmal nutze ich sogar in meinem Privatleben. Ich habe ein paar Initiativen, die ich gestartet habe. Ich habe es schon mit Klimaaktivistinnen genutzt, aber meistens genau in Settings, in denen Menschen in irgendeiner Form zusammenkommen und Dinge gemeinsam erreichen, gemeinsam besprechbar machen wollen. Einziger Kontext, wo ich noch nicht so erfolgreich war in der Nutzung, würde ich sagen, ist in meiner Familie. Die haben meistens nicht die größte Wertschätzung. Meine Freunde dagegen schon. Also schon mal ein kleiner Tipp am Anfang.
Okay, verstehe. du hast ja auch, wir alle, nicht als Liberating Structures Expertin angefangen. Das heißt, du bist irgendwo in die Praxis reingekommen. Magst du so ein bisschen deinen Weg da rein in die Praxis beschreiben und was dir geholfen hat, in die Praxis reinzukommen?
Oh ja, also das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich habe irgendwann Anfang der 2010er Jahre in einem kleinen Online-Shop gearbeitet, in dem schon agil gearbeitet wurde, also in einem Scrum-Kontext gestartet, meine berufliche Karriere damals. Und da ging es auch schon oft darum, natürlich Meetings zu gestalten, Stand-ups zu gestalten, sich online Inspirationen zu suchen, wie man methodisch Menschen anleitet. Das heißt, ich glaube, selbst in meinen ersten Arbeitserfahrungen, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue, habe ich methodisch gearbeitet, bin dann so über Design Thinking, habe irgendwie dann nochmal studiert, da habe ich dann Design Thinking kennengelernt, dann wirklich auch gelernt, wie Scrum funktioniert. Und so kriegt man immer einen größeren Methodenbaukasten, kennt immer mehr Online-Ressourcen, die man kennenlernt. Irgendwann ist man dann auf sämtlichen Fun-Retrospective-Seiten gewesen, kennt jede Retromat-Übung. Hat alles schon mal ausprobiert und vor allem eine große Erfahrung darin, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das gehört ja so zum Alltag dazu. Man lernt immer besser, womit man Teams irgendwie mitnehmen kann. Und ich weiß, also wenn ich dann jetzt die Geschichte dahin mir angucke, ich habe dann vorhin in der Vorbereitung überlegt, wann ich dann das erste Mal auf die Liberating Structures gestoßen bin. Ich glaube, das war irgendwann noch vor der Pandemie 2018, 2019. Ist irgendjemand im Quäntchen und Glück-Team damals, glaube ich, auf Impromptu Networking gestoßen. Und ich glaube, das war die erste Methode, die wir ausprobiert haben, weil ich bis heute noch genau weiß, dass es in unserem Team die große Diskussion gab, ob wir es als Impromptu Networking anmoderieren oder Impromptu Networking. Hat sich eine Sprechweise durchgesetzt, aber es war ein wochenlanger Diskurs. Und das war so das Erste, was wir wirklich intensiv genutzt haben. Und dann kam so nach und nach alles andere dazu. Also mein persönlicher Favorit, das Conversation Café, weil ich nichts schlimmer finde als Diskussionsrunden. Ich habe gerade mit meinen Fingern hier die Anführungszeichen gemacht. Und ich ist so eine schöne Alternative zu, wir diskutieren mal was finde, One to for all. Also all diese Dinge wurden dann Teil des Methodenbaukastens, viele, viele von den Strukturen ausprobiert. Und heute, genau, nutze ich die in fast jedem Workshop im Zusammenspiel mit all den anderen Methoden, die ich nutze. Also ich glaube, das ist so die Genese dessen, ja, wo ich heute bin.
Das heißt aber, weder User Group noch Intensive Workshop noch gemacht.
Oh
Einfach
Gott,
nur
ja,
alles.
jetzt bin ich jetzt schwierig. Ja, es ist relativ self-made. Natürlich war bei den Quäntchen immer das Glück, dass wir immer zu zweit moderiert haben. Das heißt, man hatte immer eine Person, mit der man sich danach besprechen konnte, wie das lief und die eigene Anmoderation des Ganzen im Zweifel weiterentwickeln konnte. Aber nein, ich muss gestehen, also die Website oft gelesen, jede Struktur schon immer wieder und mehrfach angeguckt, mit anderen Menschen geteilt. Aber nee, ich hatte mehrfach die Ambition, ich bin im Frankfurter Raum, in Frankfurt mal hier zu dem Liberating Structure Meetup zu gehen. Ich komme bestimmt mal vorbei, wenn sich das jetzt jemand aus der Frankfurter Gruppe anhört. Aber ja, hauptsächlich aus eigenem Tun. Aber dann, genau, letzten Sommer beim Liberating Structure Gathering gewesen und dann endlich mal ganz viele andere getroffen, außer meiner Mitquäntchen, die Methoden anwenden und mit anderen in den Austausch getreten. Genau, aber ja, so ist das bei mir.
Also, es ist interessant. Wie gesagt, die meisten Leute sind immer über Meetups gekommen oder macht man einen Immersion-Workshop mit und so. Das finde ich gut. Das heißt aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, man kann auch einfach so im Tandem durchlesen und ausprobieren. Erschließen sich die Liberating Structures, die ja auch eine expertenlose Form der Facilitation sind. Man muss da keinen kostenpflichtigen Workshop machen. Man kann es einfach so aneignen. Finde ich eine gute Message.
Ja, finde ich auch. Und das kann eine tolle Ergänzung sein, aber ich muss gerade daran denken, dass ich vor 2 Wochen einer guten Freundin mit einem Workshop im Arbeitskontext geholfen habe und ihr ein, zwei Methoden genannt habe und sie danach noch nie eine davon anmoderiert, eine One-to-For-All gemacht hat und ganz begeistert war, wie toll das funktioniert hat. Also selbst Menschen mit nicht einer riesigen Erfahrung schaffen es mit den guten Beschreibungen online, glaube ich, das Ganze anzuwenden.
Sehr schön.
Ja.
Hast du die deutsche oder die englische Seite benutzt?
Oh, ich springe da immer. Ich bin
Okay.
deswegen, wenn ich Denglisch gleich nutze, liegt das daran, dass
Okay.
ich
So du
ständig
springst.
leider hin und her springe. Aber ich glaube vor allem die deutsche Seite. Ja.
Wir haben uns ja kennengelernt auf dem Liberating Structures, ist das das German Gathering oder Gathering Germany? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall das, was in
Ja, schön und
Köln.
in Köln.
Genau, es ist schön, es ist in Köln, es ist von Anja und Birgit organisiert. Es wird dieses Jahr auch wieder stattfinden in 2024. Ich hoffe mal, dass ich auch wieder Zeit habe. Von daher, ein kleiner Werbeblock hier, kommt vorbei, man lernt tolle Leute kennen. Und du hast auf dem Gathering Future Present gemacht. Und dann hast du dich auch gar nicht gemeldet bei uns für den Podcast. Habe ich gesagt, Sophie, du hast Future Present gemacht. Das haben wir noch nicht. Ich finde es total interessant. Du hattest so viel Inbrunst und Wonne von der Structure erzählt auf dem Gathering. Ich gesagt habe gesagt, hast du Lust, dich mit uns darüber zu unterhalten? Also, so, du hast sie schon ausgesucht, diese Structure. Warum, du hattest ja gesagt, glaube ich, das ist einer deiner Lieblingsstructures, richtig? Warum ist sie das? Wieso?
Jeder, der in meinem Workshop war, weiß, dass ich über einige Structures das sage. Immer mal wieder, aber hierbei stimmt es wirklich. Und als ich heute darüber nachgedacht habe, habe ich fast gedacht, dass die Structure sich irgendwann mal mich ausgesucht hat. Also jetzt bei der Veranstaltung selbst überkam es mich, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich irgendeine Struktur, die man mal erlebt haben sollte, wenn man irgendwie verstehen will, welche Macht die Strukturen der Liberating Structures haben. Sie ist ja noch in Development, das heißt, sie ist noch nicht wirklich in dieses Formale gegossen, was man hat. Aber ich weiß, dass wir mit vielen Teams arbeiten, die von diesen vielen Krisen, multiple Krisen, also so schlimm ist, wir hören es immer wieder, Krieg, Pandemien, Rechtsruck, alles, was irgendwie in den letzten Jahren auf uns geschmissen wurde. Und ich habe wahrscheinlich nicht mal alles erwähnt. Und die Teams versuchen damit umzugehen. Und ich weiß, dass wir irgendwann angefangen haben, sowieso über dieses Thema Zukünfte nachzudenken, Futures Thinking, all solche Sachen. Und dann, ich weiß da gar nicht mehr, wer genau das jetzt aus meinem damaligen Team war, aber irgendjemand bei uns im Team bei irgendeiner guten Google-Recherche darauf gestoßen ist, dass es da diese Liberating Structure and Development gibt, Future Present. Und ich sage, dass der Name ist deswegen schwierig und manchmal ist sie schwierig zu googeln, weil sie dieses
Die Tilde.
spannende Verbindungszeiten hat, bei dem ich nicht mal genau
Ja.
weiß, wie es heißt.
Die Tilde. Ich meine, es ist eine
Genau, die
Tilde.
Tilde. Jetzt, genau, danke, Christian. Die Tilde in der
Genau.
Mitte. Dadurch wird es manchmal schwierig zu finden, aber wir haben die Methode genau zum Zeitpunkt gefunden, als wir das Gefühl haben, wir brauchen irgendwas, mit dem wir die Menschen aus diesem Status quo, diesem Gefühl von, wir kommen hier nicht weiter, wir diskutieren immer die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme rausholen müssen. Wir müssen irgendwie es schaffen, die Zukunft mit in den Workshop an den Tisch zu bringen. Und diese Methode schafft das mit so einer großen Kraft, also weil sie sich ja sehr auf dieses Geschichtenerzählen konzentriert. Und das heißt irgendwie, also ohne dass ich esoterisch klingen will, würde ich sagen, die Methode hat uns oder mich zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Und seitdem habe ich sie, glaube ich habe es heute gezählt, 4 oder 5 Mal mindestens schon angewandt und plane es jetzt in 2 Wochen auch schon wieder zu machen. Genau, weil man einfach so schön Menschen in die Zukunft bringt. Sie sitzen gemeinsam zusammen. Ich erzähle gleich gerne noch ein bisschen mehr dazu, wie das Ganze funktioniert, und kommen aus diesem Alltagstrott raus. Und wer wünscht sich das aktuell nicht
Genau.
manchmal?
Dann erzähl mal ein bisschen, wie funktioniert die Structure in groben Zügen.
In groben Zügen, genau. Also in groben Zügen nimmt sie eigentlich das auf, was jeder kennt aus jedem guten Offsite. Wir scherzen immer, dass die meisten richtig guten Sachen bei so Offsites oder Team-Events ja abends am Lagerfeuer passieren. Man erzählt sich irgendwas, plötzlich fällt einem ein, dass man die gesamte Firma neu strukturieren sollte oder was auch immer Menschen sich am Lagerfeuer überlegen. Und die Struktur nimmt sich das zunutze, indem sie Menschen in 5 bis 6er Gruppen einteilt. Das ist so die Grundidee. Diese Menschen stellen sich dann irgendwo, sitzen sich in den Raum, am besten auf dem Boden oder irgendwo draußen hin, und stellen sich vor, dass sie in einer Zukunft sind, in der schon erreicht wurde, was man als Gruppe erreichen möchte. Das ist manchmal das, was es ein bisschen schwierig macht. Und 2 Menschen dieser Gruppe sind dann Menschen, die die Vergangenheit, in der wir heute sind, noch miterlebt haben, die sogenannten Elders oder im Deutschen die Älteren oder die Pioniere. Die haben quasi das heute erlebt und diese Genese hin zu dieser Zukunft, in der wir uns jetzt befinden. Und die Jüngeren sind ganz aufgeregt mit am Tisch und stellen ganz, ganz viele Fragen. Und ich habe eben gedacht, weil ich es sehr schwer finde, sich vorzustellen, wie das Ganze funktioniert, dass ich einfach mal ein Beispiel vorstelle aus einem der Settings, in dem ich das Ganze gemacht habe. Das ist ein recht komplexes Szenario, das wir uns damals überlegt haben. Da kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber ich finde es so wunderbar inspirierend. Das ist keins von denen, die man online findet. Ich lese es einmal vor und dann kann ich euch danach kurz sagen, wie das Ganze so abläuft, wenn das für dich
Sehr schön.
passt.
Jawohl.
Und ihr könnt ja, wenn ihr jetzt zuhört beim Podcast, habe ich mir gerade überlegt, könnt ihr auch die Augen schließen und euch das Ganze einfach, außer ihr fahrt Auto oder ihr lauft irgendwo, aber alle anderen können gerne die Augen schließen, Fahrrad fahren auch nicht. Und dann stellt ihr euch vor, das ist ein lauer Sommerabend im Jahr 2063 oder jetzt auch schon 2064 ist. Und wir befinden uns 40 Jahre in der Zukunft. Ich musste kurz rechnen. Und wir leben in einer Welt, in der alle Unternehmen den Planeten als wichtigster Gesellschafter und Berater integriert haben. Denn die Unternehmen haben sich an Wirtschaften verpflichtet, das die Rettung des Planeten und die Bewahrung seiner endlichen Ressourcen im Fokus hat. In Vorstandssitzungen, Gremien, Strategieworkshops und Meetings sitzt der Planet mit am Tisch und liefert Ideen, wie die planetären Grenzen beim Wirtschaften beachtet werden können. Der Planet hat das Recht, bei Maßnahmen, die dem Planeten und den Lebewesen schaden könnten, Einspruch zu erheben und Vetos zu äußern. Und die Unternehmen müssen sich dann danach richten. Aber Vetos geschehen in letzter Zeit immer weniger, denn die Unternehmen verstehen immer besser, welche Maßnahmen und Vorhaben die planetären Grenzen berücksichtigen. Die jüngeren Generationen sind in einer Welt aufgewachsen, in der man sich nicht mehr vorstellen kann, dass es eine Zeit gab, in der Unternehmen den Planeten und seine Ressourcen ausgebeutet haben und einige wenige dadurch immense Profite erhalten haben. Für sie ist es unvorstellbar, dass es eine Vergangenheit gab, in der nicht die Erde und ihre Bewahrung der Fokus alles Wirtschaftens war. Und sie haben keine Vorstellung davon, wie diese Welt ausgesehen hat. Nun sitzen wir an einem warmen Lagerfeuer, an dem sowohl die Älteren, Menschen, die in einer Welt aufgewachsen sind, in der diese Zukunft noch nicht eingetreten war, als auch jüngere Generationen sitzen. Gemeinsam werden wir erforschen, wie die Vergangenheit aussah und was sich verändert hat, um diese Zukunft zu ermöglichen. Und dieses Szenario liest man am Anfang einmal vor und gibt, also ich gebe das in den Gruppen auch immer mit. Das heißt, die lesen das dann in ihren kleinen Settings auch nochmal. Und die jüngeren Generationen bekommen dann einen Zettel, auf dem so 4 Leitfragen stehen. Also sowas wie, wie war es denn, in dieser Veränderung zu leben? Wie hat sich das angefühlt? Welche Herausforderungen gab es unterwegs? Und die Älteren können dann kreativ sein und ganz kreativ diese Welt weiter ausmalen und sich überlegen, wie der Weg dahin aussah, welche Hindernisse es gab, wer sie zurückgehalten hat. Und da entsteht dann plötzlich ganz, ganz viel, weil die Jüngeren im Zweifel auch noch eigene Fragen sich überlegen, es irgendwie genug Zeit gibt. Ich gebe meistens so 15 Minuten, um diese Fragen zu stellen, das Ganze zu durchdenken. Dann, ich sollte es eigentlich schnell erzählen, das mache ich jetzt, wenn dann die Gruppen das einmal gemacht haben, dann dürfen die Jüngeren einmal im besten Falle untereinander sprechen und können sich irgendwie dazu austauschen, welche Themen ihnen aufgefallen sind oder vielleicht auch welche Erfolgsfaktoren, um in diese Zukunft zu landen. Und dann kommt man nochmal im Plenum zusammen und dann mache ich es meistens so, dass ich es irgendwie als Blitzlicht einfach kurz aus den Gruppen erzählen lassen, welche Erfolgsfaktoren habt ihr gehört. Da kann man dann aber auch nochmal schön zum Beispiel eine One-to-For-All dranhängen und irgendwie Leute übergreifend Erfolgsfaktoren rausarbeiten lassen. Und dann kann man da im Zweifel noch andere Strukturen dranhängen. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Aber es ist, ja, also allein schon als Auftakt in einem Workshop ist es sehr, sehr hilfreich, um irgendwie die Köpfe aufzumachen.
Ja.
Ja.
Deswegen Future Present, ne, das ist diese Tilde als Übergangssymbol, behaupte ich mal. Ich müsste sie ja nicht aus der Mathematik kennen, aber inzwischen habe ich auch lange nicht mehr benutzt. Müssen es denn wirklich ältere Leute sein, die Älteren spielen und jüngere Leute, die Jüngeren spielen? Oder was hast du für Erfahrungen da gemacht?
Oh, gar nicht unbedingt. Also da habe ich zum einen schon alles gesehen, also Settings, in denen die Jüngsten in der Gruppe die Älteren gespielt haben und umgekehrt, manchmal übergreifend. Das Wort Ältere löst, wie schon gesagt, oft so eine, wenn man das anmoderiert, so eine gewisse Spannung aus. Aber das ist ganz egal. Also ich glaube, wer auch immer sich, nachdem er das Szenario gehört hat, berufen fühlt, jemanden zu spielen, der quasi auf diese Fragen antwortet, ist ein guter Älterer. Und manchmal sind diejenigen, die vielleicht kurz getriezt werden müssen, genauso gute Ältere. Es müssten nur Leute sein, die einigermaßen, ja, die Lust haben, sich darauf einzulassen und ein bisschen herumzuspinnen.
Weil die Älteren ja die Rolle haben, diese Visionäre zu sein. Die sollen ja ne, quasi sich komplett, sie denken sich das ja nicht aus. Ich habe das ja selber auch mal mitgemacht. Ne? Ich war mal älterer und habe dann quasi aufgrund meiner ganzen frustrierenden Erlebnisse und hast du nicht gesehen, da konnte man verarbeiten und sagen, wie man es hätte besser machen können und wollen. Das ist aber die Verantwortung der Älteren halt auch wirklich da so eine gewisse, ja, etwas zu sagen zu haben, ne? Ich glaube, wenn man jemanden in der Gruppe hat und sagt einfach so, du bist jetzt älterer und der hat keine Ahnung, dann wird es eher zäh, denke ich mal, ne?
Genau. Ich würde nicht einfach irgendjemanden berufen, der vielleicht sich nicht dazu berufen fühlt. Und es kann, ne, auch da kann man natürlich auch methodische Vorarbeit leisten. Es gibt natürlich auch tolle Ja-und-Übungen, mit der man so eine Gruppe auch auf sowas mal einstimmen könnte. Also es gibt ja immer diese, also, ergänzende Methoden, ne? Reiseplanungsübungen, wo man eine Gruppe sagt, ihr plant eine Reise nach England und erstmal dürfen sie im ersten Schritt, ist jetzt keine Liberating Structure, nur Ja, Aber sagen bei der Reiseplanung, dann merken sie, dass die Reiseplanung sehr aufwendig und komplex wird. Und wenn man Ja, Und sagt, wird diese Reiseplanung viel einfacher. Und wenn man das Gefühl hat, das ist eine Gruppe, wo es vielleicht Menschen gibt, die sehr zögerlich sind, könnte man, wenn man sich nicht ausschließlich den Liberating Structures verpflichtet hat, so eine Übung zum Beispiel vorschieben. Dann haben die Leute Spaß, es energetisiert und sie sind schon mal so in diesem gemeinschaftlich kollaborativen, frei herumdenken drin.
Ja.
Würde ich aber, braucht man nicht unbedingt, habe ich bisher so noch nicht gemacht, das war jetzt so ein ergänzender Gedanke, aber bei einer Gruppe, wo man weiß, die haben manchmal, tun sich manchmal schwer, den aktuellen Kontext zu verlassen, könnte das hilfreich sein.
Und ich höre auch raus, dass man nicht nur LS benutzen muss und soll. Man kann natürlich sämtliche Methoden, die man ansonsten kennengelernt hat, alles zusammenschalten. Und man kann natürlich auch, und da ist die Macht dann ja auch dieser ganzen Methoden, Sachen in den Liberating Structures, heißt es Strings halt, einander wie Strings in a Pearl, Pearls on a String, also aneinanderreihen und für Kombinationen schaffen, sodass man halt immer ne, von einem zum nächsten kommt, die Ergebnisse von dem einen ins nächste einfließen lässt. Ich habe auch so, als du erzählt hast, wenn die Gruppe zurückkommt, könnte man natürlich auch so eine Art Appreciative Interviews machen, nach dem Motto, was waren die Faktoren von dem Erfolg jetzt in euren Gruppen da halt, ne? Oder gegenseitig befragen, ne? Dann kriegt man nochmal einen Austausch zwischen den Gruppen hin. Von daher ist das, jetzt ist mir was runtergefallen hier, ist das eine sehr, sehr schöne Structure, um halt wirklich so ein bisschen Wege in die Zukunft zu erkunden. Hast du das zufälligerweise auch mit den Klimaaktivisten dann gemacht?
Tatsächlich mit denen noch nicht. Das Szenario gerade klang ja so, aber das war bei so einem Mittagessensformat bei den Quäntchen. An der Stelle grüße ich auch meine ehemaligen Kollegen. Das war halt so ein ganz sicherer Rahmen, wo eher erfahrene Facilitatorinnen zusammenkamen. Das kann ich mir aber auch super gut vorstellen. In dem Kontext habe ich es noch nicht genutzt, aber das wäre auf jeden Fall, also wenn es eine Aktivistengruppe gibt, die Interesse hat, die können gerne auf mich zukommen.
Meldet euch, genau.
Ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Da habe ich es noch nicht gemacht. Ja, ich habe es, wie schon gesagt, also da bei diesem Mittagsformat gemacht. Ich habe es tatsächlich auch angewandt schon. Ich habe diverse Aufträge im erweiterten Rahmen der evangelischen Kirche, die ja auch gerade mit großen Themen zu kämpfen haben, Mitgliederschwund. Und da habe ich es auch schon in zwei unterschiedlichen Gruppen und Workshops angewandt. Und da hat es auch beide Male sehr, sehr gut funktioniert. So gut, dass zumindest nach dem einen Workshop ein Teilnehmender ein paar Monate später zu mir kam und mir gesagt hat, er hat es dann selbst jetzt auch nochmal in seinem Kontext angewandt, was ich ja immer das größte Zeichen finde, dass eine Methode funktioniert und gegriffen hat, wenn Leute sie mitnehmen und sie dann für sich selbst nochmal anwenden.
Als du Future Present zum ersten Mal gemacht hast, versuch dich mal daran zurückzuerinnern, hattest du da irgendwo eine gewisse Angst oder Sorge vor irgendeinem Aspekt dieser Structure?
Ja, weil wenn man sich die, also wir sind damals über so einen Medium-Artikel, also diese komische Online-News-Quelle, darauf gestoßen. Da gibt es auch so, der Artikel beschreibt das sehr schön, wie die, in welchem Stadium sich die Methode gerade findet. Und ich weiß, dass dieses Szenario, das ich euch gerade vorgelesen habe, einen sehr langen Entstehungsprozess hatte. Also wir haben da wirklich über Tage an diesem Szenario herumgeschrieben. Deswegen solltet ihr euch daran auch nicht orientieren. Ihr könnt euch, wenn ihr es spannend fandet, macht ihr den Podcast langsamer, hört euch es an und schreibt euch nochmal runter oder ihr schreibt mir, dann schicke ich es euch zu. Das passt bestimmt auch für die Quäntchen, weil ich es wirklich auch sehr schön finde. Aber da haben wir tagelang an diesem Szenario rumgeschrieben, haben von allen Kollegen uns nochmal Feedback eingeholt. Also ich würde sagen, wir haben es übermäßig gemacht, weil, und das ist jetzt das, was ich allen mitgeben will, dieses Szenario ist wichtig, es sollte einigermaßen inspirierend klingen, man sollte vielleicht versuchen, diese Lagerfeueratmosphäre aufzubauen, aber die Leute machen damit, was sie wollen. Also es klingt so hart, ne? Die Leute nehmen das als Sprungbrett, die hören sich das an, aber das, was danach in der Übung entsteht, hat oft jetzt gar nicht den direktesten Zusammenhang zu diesem Szenario, weil das, was in den Köpfen der Leute vorgeht, im Zweifel nochmal was ganz anderes ist und die das ja nur als Sprungbrett nutzen. Das heißt, verschwendet keine Zeit, keine Stunden, keine Tage auf die Formulierung dieses Szenarios. Schreibt eins runter, nehmt das, lest es vielleicht noch mal einer Person vor, wenn ihr euch unsicher seid, und dann legt damit los. Es gibt online auf jeden Fall auch aus diesen Artikeln, die haben da auch schon so Beispiele drin. Ich weiß, dass beim Liberating Structure Gathering, als ich es da gemacht habe, habe ich es ja sehr spontan gemacht und hatte es dann auch irgendwie so gemacht, dass die Leute sich das auf dem Handy mit QR-Code selbst irgendwie dann mitgenommen haben. Und da hatte ich einfach mit DeepL eine Beschreibung, so was passiert, wenn wir alle Liberating Structures in unserem Arbeitsleben, in unserer Organisation künftig leben, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Das hatte ich mit DeepL einfach übersetzt. Das war wirklich, ich habe mir das heute nochmal durchgelesen, es ist mir im Nachgang fast unangenehm, dass ich das einfach so genommen habe, aber ich hatte nur 10 Minuten Zeit, es vorzubereiten. Super holprig. Es hat trotzdem funktioniert, ne? Also da möchte ich allen die Angst nehmen, es muss nicht perfekt sein, es kann auch ein holpriges Szenario sein, es kann auch den Leuten es leichter machen, dann rumzuspinnen, weil sie dann bei der Formulierung sich denken, ach, das passt nicht, aber ich überlege mir mal was anderes. Ja.
Es geht so ein bisschen gegen, also ja, ich stimme dir zu und es ist trotzdem total wichtig, dass das Szenario irgendwie Sinn macht. Ne? Das muss es schon machen. Es muss nicht perfekt über mehrere Tage und Stunden Ausgabe sein. Es sollte Sinn machen. Jede Einladung in den Liberating Structures sollte Sinn machen und sollte halt bisschen überlegt sein, ob ich wirklich das damit machen kann, was ich vorhabe. Oder ne, es sollte, das ist halt, wenn man falsche Einladungen wählt, bei vielen kleineren Structures, dann laufen die Leute halt in eine völlig falsche Richtung, weil sie entweder zu große Fragen haben, zu kleine Fragen haben, zu ungenaue Fragen, zu komplizierte Fragen, und dann wird es schwierig. Also das Szenario sollte, denke ich mal, ne, sinnig sein und nicht zu kompliziert sein, sodass man es verstehen kann und nicht sagen kann, hä, was will uns der Autor sagen?
Genau, also absolut, und es sollte zum gegebenen Kontext passen. Also jetzt nicht einfach eine Online-Anleitung, also
Ja.
Online-Szenario nehmen. Und das macht ja auch den Unterschied zu vielen anderen Strukturen aus, die ja recht detailliert sind. Dadurch, dass es ja eine Structure in Development ist, ist jetzt die Beispiele, die man online findet, passen im Zweifel nicht zum eigenen Kontext. Oder da steht halt die Startsätze, und da geht es jetzt nicht um die gesamte Struktur, der würde ich auch auf jeden Fall so folgen, wie sie ist. Aber steht dann der Startsatz, und dann steht da, dass man da jetzt das große Gruppenziel, den großen Gruppenpurpose einfüllen soll, der dann erfüllt ist. Und das führt einen natürlich dann dahin, dass man da versucht, diesen Gruppenpurpose perfekt zu formulieren. Ich habe es in einem Setting auch schon gemacht, oder in zweien sogar, dass ich die Gruppe in der Übung davor habe erstmal den Purpose erarbeiten lassen, einmal mit Nine Whys, das wird auch online vorgeschlagen, einmal mit einer anderen Methode, die gar keine Liberating Structure ist. Und diesen Purpose dann in der Pause vor der Methode quasi in das Szenario eingebaut habe, sodass es halt also übernommen war aus dem, was die Gruppe vorher erarbeitet hat, was natürlich, also was ich jetzt, wenn ich nicht einigermaßen erfahren wäre, würde mich das vielleicht stressen. So hatte ich halt das Glück, dann habe ich das halt eingebaut, die Gruppe hat sich direkt abgeholt gefühlt, weil das ja das war, was sie vor der Pause schon gemeinsam erarbeitet hatten. Das kann man auch absolut machen. Das, wie schon gesagt, würde ich jetzt mit einer gewissen Erfahrung kann man das super entspannt machen. Aber sonst, ja, also scheinbar mit einer Pause
Ja.
davor und mit der zweiten Person geht das auch sehr gut.
Schön, dass du es gesagt hast, ne? Weil gerade vorhin meintest du irgendwie auch, wenn die Gruppe halt das große Gruppenziel oder irgendwo hinarbeiten soll und das ist gar nicht klar, was das Ziel ist, dann funktioniert Future Present auch nicht. Deswegen ist ein Purpose, also ne, diesen unauslöschlichen Sinn und Zweck des Daseins vorher noch einmal zu erarbeiten, total sinnvoll, weil dann die Gruppe auch merkt, okay, wenn du Pech hast, dann merkt die Gruppe, oh, wir haben gar keinen gemeinsamen Sinn und Zweck, dann brauchst du aber auch nicht Future Present unbedingt zu machen, weil dann kriegst du nämlich ganz viele verschiedene Wege dorthin. Oder da ist auch die Frage, da wollen wir doch gar nicht hin, das ist doch gar nicht unser Ziel. Ne, wir sind doch hier auf Stakeholder Value Maximierung ausgelegt, das ist unser Planet doch völlig egal, was ist das für ein Quatsch hier? Ne, also dementsprechend total wichtig, dass man das auch klärt. Und deswegen glaube ich, ist auch Future Present eher so eine etwas tiefere Structure für längere Workshops, behaupte ich mal. Also nicht irgendwie so, komm, wir machen mal kurz ein Future Present. Kann klar funktionieren, aber ich glaube, ganz sinnvoll eingerichtet, genau in dem Augenblick. Und deswegen nochmal, ne, was ermöglicht DLS jetzt aus deiner Sicht heraus? Wie würdest du es beschreiben? Was ermöglicht sie?
Sie ermöglicht es, genau, Gruppen, die in irgendeiner Form ein gemeinsames Ziel verfolgen, ganz wichtige Einschränkungen, über den aktuellen Krisenzustand, Status quo hinauszublicken und zu verstehen, wo wollen wir hin, welche Chancen können wir ergreifen auf dem Weg dahin, welche Dinge sollten wir heute schon weiterverfolgen, worauf sollten wir uns fokussieren, um irgendwie in diese Richtung zu kommen. Und sie zeigt einfach, was möglich ist. Also ich habe es in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon mit kurzen Impulsen zum Thema Zukünfte garniert, weil es natürlich auch hilft, klarzumachen, es gibt ganz viele mögliche Zukünfte heute und das ist eine davon. Aber es hilft den Teams dabei, aus dem Trott des Status quo hin zu einer möglich scheinenden Zukunft zu kommen und sich dann zu überlegen, was können wir denn machen? Und dann kann man das entweder so nachwirken lassen, man kann auch mit einer 15% Solution sich einfach mal fragen, was könnte denn für jeden Einzelnen erster Schritt in die Richtung sein? Dann wird es auch direkt umsetzbar. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich quasi dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand von einer Woche, glaube ich, einen Open Space gemacht habe, zu dem dann diese Themen, die aus dieser Übung entstanden sind, wieder mitgebracht wurden. Das heißt, ich finde es auch ganz wichtig, dann wieder diese Rückkopplung, diese großen Idee in irgendeine heutige Zeit zu schaffen.
Eine Umsetzbarkeit auch, ne? Und wie hast du die Dokumentation der Ergebnisse geregelt dann?
Ja, da war ich, also wenn ich das Gefühl habe, es ist etwas, also es wird so intensiv damit weitergearbeitet, dass es festgehalten werden muss, dann habe ich dafür gesorgt, dass die Jüngeren alle irgendwie Zettel oder Post-its, Klemmbretter hatten, wo sie mitschreiben konnten, was ihnen wichtig erschien. Und dann den Gruppen am Ende immer nochmal diese 5 Minuten gegeben, in denen sie quasi gemeinsam ein Debrief in der Gruppe machen und nochmal herausarbeiten, was ihnen wichtig erscheint. Und das ist aber auch wirklich was, wo man als Facilitator im besten Fall nochmal rumgeht und sie daran erinnert, dass sie das machen sollten, weil aus diesem Zukunftsszenario rauszufinden, um dann darüber nachzudenken, was sind da die Erfolgsfaktoren und die Themen, die aufgekommen sind, das vergessen die Gruppen gerne mal. Deswegen ist es da wichtig, einfach nochmal rumzugehen und zu sagen, hey Leute, ihr habt jetzt nochmal x Minuten Zeit, kommt nochmal in die Gegenwart und überlegt, welche Themen euch eingefallen sind. Und dann haben sie das mitgeschrieben. Aber ich bin da, also es gibt da so ganz tolle Bilder auch da, ne, wenn ihr online geht, von Gruppen, die dann das irgendwie auf den Boden geklebt haben, und irgendwie die Faktoren festgehalten haben. Da war ich jetzt oft, das war mir oft nicht das dringendste Bedürfnis, weil ich es oft mit Gruppen gemacht habe, die einfach, wo es sehr viele war, wo es dann sehr viel Doku gewesen wäre. Und da war es mir eher wichtiger, was wird dann ins Plenum getragen. Und das, da habe ich dann mitgeschrieben, festhalten lassen. Ja.
Hast du Props benutzt? Also auf Deutsch Props, sag schnell.
Hilfsgegenstände, ich weiß
Ja.
nicht, was man. ja, habe ich. Also Hilfsgegenstände zum einen natürlich meine gerne genutzte Klemmbretter und Zettel mit den Anleitungen drauf, finde ich immer wichtig, das ist für mich auch ein Prop, weil wenn die Teams das nicht mitnehmen, ist es oftmals schwierig. Auch Props im Sinne von, manchmal habe ich sogar so kleine Timetimer an die Gruppen verteilt, damit die sich selber so ein bisschen die Zeit im Blick behalten können und ich das wirklich so an die Gruppen verteilen kann. Und ganz wichtig, Kerzen oder LED-Kerzen, die oder ein selbstgemachtes Lagerfeuer. In einem Szenario habe ich die Leute vorher gemeinsam ein kleines Lagerfeuer basteln lassen, das sie nicht angezündet haben, aber das eher symbolischen Wert hatte. Auf jeden Fall. Also das irgendwie auf den Boden zu stellen. Einmal haben wir Klappstühle verteilt und die konnten sich in einem riesigen Park verteilen. Einmal haben wir es in Räumen gemacht. Und sie haben dann diese Kerzen mitgenommen. Und irgendwas, was die Idee des Lagerfeuers in den Köpfen festhält, finde ich in jedem Fall gut.
Ja, allein schon das im Kreis sitzen, um etwas herum, ne? Das ist ja, hat ja auch so eine tiefe kulturelle Bedeutung bei uns, glaube ich, die wir alle in den Genen mittragen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, ne? Dass man es nicht, dass man das mit reinbezieht in diese Structure. Einfach um die Leute halt komplett hineinzuversetzen in diesen State of Mind, ne? Kommen jetzt und hören wir wirklich mal zu, was die Älteren zu erzählen haben, versuchen daraus zu lernen. Ist ja etwas, was früher, glaube ich, früher sehr viel mehr gemacht worden ist, heutzutage, wo wir jeder vor unserem digitalen Lagerfeuer in Form eines Smartphones sitzen und uns besudeln. Ja, wir teilweise lassen uns besudeln von den Nachrichten von draußen. In unserer Blase ist es halt wichtig, mal wieder diese Dinge herauszuholen da.
Und da finde ich es auch wichtig,
Ja.
zum Beispiel nicht das Handy als Timer die Gruppen nehmen zu lassen.
Ja.
Das ist nicht, also wenn man sagt, ich möchte das nicht timen, weil sie das auf jeden Fall aus diesem Szenario im Zweifel rausholt, wenn eine Person ständig dieses Handy in der Hand hält.
Ja,
Also sowas zum Beispiel würde ich auch empfehlen. Ich habe es auch schon remote gemacht, geht auch, aber dann fehlt natürlich so das ganz klare Lagerfeuer-Feeling.
genau, ja. Dafür sind unsere Tools noch nicht so schön, dass man irgendwas kreisförmig anordnen kann, ne? Wie haben dann so die Teilnehmenden auf die Liberating Structures, auf diese Liberating Structure reagiert? Hast du da so ein paar?
Ja, also wie ich habe eben ja schon angedeutet, der Begriff Ältere löst ganz
Ja.
viel aus, vor allem in altersdiversen Gruppen, würde ich sagen. Danach ist es für mich immer also und wirklich jedes Mal, wenn ich es bisher gemacht habe, dieses typische Phänomen. Man liest es vor, es klingt abstrakt, die Leute haben diesen kurzen Moment des Zögerns, was heißt denn jetzt älter, was heißt jünger? Aber wenn sie sich dann, wenn man es gut anmoderiert und die Menschen sich dann mit einer gewissen Vorfreude darauf einlassen, dann war es für mich, also würde ich sagen, war es jedes Mal eine Reaktion von, oh wow, wir haben irgendwie gerade unglaublich viel möglich werden sehen, wenn man auch rumläuft und diese Gruppen sieht, vor allen Dingen die mit den besonders kreativen Älteren und die müssen auch nicht extrem kreativ sein, nur damit alle sich irgendwann mal auch diese Rolle trauen. Wenn man da sieht, wie diese Augen leuchten und diese Gruppe also Spaß hat. Also ich würde sagen, die Reaktionen waren meistens positiv, sobald irgendwie klar war, wie läuft das denn jetzt ab, was ja oft in unserem Gewerbe der Fall ist, wenn man es gut erklärt hat und die Struktur für die Menschen irgendwie Sinn ergibt und sich darauf einlassen, auf die Schritte, dann kann man ganz viele leuchtende Augen sehen. Ja, und
Das
ich,
ist,
also ich
ja.
möchte da auch nicht, ist nicht zu, aber ich habe erzählt von dem einen Herrn, der das dann direkt bei sich in seinem Kontext angewandt hat. Und auch nach dem LS Gathering hat mir auf jeden Fall, haben mir, glaube ich, zwei Personen sogar geschrieben, die es dann auch für sich angewandt haben und die auch nochmal betont haben, dass gerade auch am Ende dieser Veranstaltung zum Beispiel, also wenn man irgendeine Veranstaltung plant, zu fragen, was passiert denn jetzt, wenn wir das alle leben und mitnehmen in unser künftiges Leben, dass das natürlich auch als eine sehr positive Reaktion mit nach sich ziehen kann und ja, die Leute sehr positiv aus Veranstaltungen schickt.
Hast du denn auch schon mal, wie man so sagt, bist du mal auf die Schnauze gefallen mit der LS?
Ist ja immer die Frage, was heißt auf die Schnauze fallen? Ich habe gelernt, ich habe Dinge gelernt, also zumindest eine große Sache gelernt, die schwierig ist. Das war nämlich, da hatten wir es in einem Workshop genutzt, in dem teilweise Menschen dabei waren, die schon in methodischen Workshops viel gearbeitet haben und auch uns schon kannten. Und es war ein Teil der Gruppe dabei, die das methodische Arbeiten noch nicht so gewöhnt war. Und wir hatten es sehr zu Beginn des Workshops, ich muss natürlich ein bisschen anonym halten. Und bei der Gruppeneinteilung ergab es sich, dass es sich eine Sechsergruppe bildete, die so sehr homogen war, aus so lauter Menschen bestand, die noch nicht bei den vorangegangenen Workshops dabei waren. Und ich würde sagen, die haben sich dann nicht. Und das war wirklich von all den Gruppen, und ich habe es wirklich inzwischen ja mit sehr vielen Gruppen gemacht, wenn man sich vorstellt, 30 Leute, das waren da ja auch sechs Gruppen, fünf haben es super gemacht. Und die eine Gruppe, sagen wir mal, hat sich etwas verirrt, hat sich nicht an die Struktur gehalten. Wenn ich vorbeilief, diskutierten die auf jeden Fall ganz andere Spannungen und Dinge als die, die eigentlich bei dieser Struktur hätten aufkommen, potenziell können. Aber auch da würde ich sagen, als in meiner Rolle als Facilitator, dann laufe ich da vorbei. Ich merke, die Methode funktioniert nicht für die Gruppe. Aber das, was sie besprechen, ist ja im Zweifel für die gerade dringender, relevanter, wichtiger. Das ist vielleicht eine Spannung, die raus muss, irgendeine Sorge, die sie gerade haben, und weswegen sie sich jetzt nicht auf diese Methode einlassen können. Und da kann man sich selbst da, habe ich da auch wieder gelernt, auf die Methode verlassen von, ja, die haben da eine ganz andere Erfahrung. Ja, die kommen dann zurück ins Plenum mit ganz anderen Reflexionen. Aber im Plenum hören sie ja dann von den anderen Gruppen, was vielleicht bei denen entstanden ist und kriegen ja zumindest einen Teil dieses Inspirierenden wieder mit. Aber ich würde sagen, das war so der größte kleine Stolperer mal mit dieser Methode, dass es einfach genau da schwierig war. Und wie schon gesagt, ich würde sagen, sobald man irgendwie die Leute dazu anregt, sich das Ganze irgendwie, das Szenario auf dem Handy durchzulesen oder auf dem Handy zu timen, sieht man, ne, auch da immer wieder das Ganze hinterfragen, warum, wann sollten Menschen wie Handys nutzen, weil man da immer mal wieder sieht, dass jemand aus Versehen mal
Ja.
ins Mailprogramm abrutscht.
Ja, genau. Ja.
Der Mensch.
Ah. Gut, abseits von Future Present eine Ebene wieder höher. Du bist ja auch jetzt eine erfahrene Practitionerin, eine erfahrene Praxisperson aus dem Bereich Liberating Structures. Hast du noch irgendwelche Tipps, Inspirationen und irgendwas, was du den Hörern und den Hörerinnen da draußen noch mitgeben möchtest?
Also ich glaube, wenn ich so an das zurückdenke, was ich auch gerade erzählt habe und an meinen eigenen Werdegang, dann ist, glaube ich, das, was ich immer gerne mitgebe, auch in meinen Facilitation-Trainings, die ich irgendwie anbiete, ist dieser Grundgedanke von, wenn ihr eine Struktur habt oder auch einen String von Strukturen, der für euch irgendwie Sinn ergibt, dann probiert das Ganze einfach aus. Lasst euch nicht davon erschrecken, dass ihr vielleicht nicht alles hundertprozentig verstanden habt oder dass ihr noch nicht ganz so erfahren seid, sondern ich glaube, mein größter Hinweis und das, was ich den Menschen mitgeben will, ist der einzige Weg zu lernen, wie man Menschen mit Methodik zu hoffentlich kollaborativen, kreativeren und besseren Ergebnissen bringt, ist, sich zu trauen, diese Dinge auszuprobieren. Im Zweifel mal in einem Kontext, in dem man sich sicherer fühlt als vielleicht, keine Ahnung, mit dem eigenen Chef oder den, keine Ahnung, den größten Kunden, die man hat, ausprobieren, vielleicht die Freunde fragen, ob man es machen kann, testen. Und dann lernt man jedes Mal so viel und lernt immer wieder dazu und versteht noch besser, wie Gruppen funktionieren und hat mit jedem Mal mehr Spaß und kann mit jedem Mal andere Dinge dranhängen. Und dann hat das so eine Kraft und bringt irgendwie auch den Teilnehmenden so eine Freude, dass es super ist. Und die andere Erfahrung, die ich vor allem letztes Jahr hatte, und ich habe das eben angedeutet, ich habe auch diese Methode einmal einmal draußen gemacht und sonst immer in Räumlichkeiten. Und das ist so ein großes Thema, auf dem ich gerade rumdenke, ist, dass diese Draußenerfahrung an einem wunderschönen Frühsommertag, die Menschen sitzen unter Bäumen auf Grasflächen, das hat, ich kriege selbst eine Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber rede,
Schön.
das gibt dem Ganzen nochmal so eine Macht, weil wenn die Leute versuchen, aus ihrem Kontext auszubrechen, aber in einem Tagungshotel sitzen oder in einem Konferenzraum, dann fällt das super schwer, aus dem auszubrechen, was man kennt, weil man sitzt ja in dem, was man kennt. Es hilft schon manchmal, sich auf den Boden zu setzen oder sonst wie die Perspektive zu ändern, wenn man, weil es regnet oder stürmt oder was auch immer, nicht vor die Tür gehen kann. Aber das Ganze draußen stattfinden zu lassen, gerade wenn man sich selbst damit noch nicht sicher ist, da hat man dann die Unterstützung der Natur und dessen, was da irgendwie da draußen die Leute noch inspiriert. Und dann kann das auch also hilft auch für Impromptu Networking oder für Appreciative Interviews, also für alles, auch der Stelle, ne? Geht raus, macht es draußen. Das ist, ja, ist vielleicht mein anderer Hinweis jetzt, wo der Frühling und der Sommer kommen.
Auf jeden Fall, kann ich unterstreichen, habe ich auch schon gemacht, nach dem Mittagessen, anstatt direkt wieder im Raum drin zu sein, einfach sagen, kommt hier, nächste Structure, macht ihr draußen spazieren gehen. Ihr habt eine Viertelstunde, 20 Minuten für die Runde, seid wieder da, unterhaltet euch über das Thema, bringt was mit. Das ist auf jeden Fall, wird auch dankend angenommen, auch von den Leuten, die ansonsten schon genügend Zeit im In-House verbringen, wenn man halt im schönen Tagungshotel ist, auch in der Natur und das auch geht, dann auf jeden Fall die Leute mit der Außenwelt in Kontakt bringen lassen. Vielen, vielen lieben Dank, Sophie, für dieses sehr inspirierende und
Gerne.
interessante Gespräch.
Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hab ja gesagt, ich habe mich so gefreut, darüber reden zu dürfen. Und wenn, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage, aber wenn nach dieser Methode jemand Lust hat, sie auszuprobieren, aber Angst hat, dass das eigene Szenario nicht funktionieren könnte, ihr dürft mir auch gerne schreiben. Ich lese gerne über eure Szenarien, oder über was, welche Fragen ihr auch immer damit habt, weil ich es wirklich so schön fände, wenn die Methode da draußen noch mehr genutzt wird.
Nutzt das, liebe Leute. Alle Informationen, die ihr braucht, findet ihr dann nachher in den Shownotes. Und das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Wenn du Lust hast, wie Sophie mit uns über deine Erfahrungen mit Liberating Structures zu erzählen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Den Liberating Structures Praxis-Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn nur mit Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Also erzählt das auch allen Leuten, dass sie da reinhören sollen. Ich bin Christian Weinert und freue mich, von euch zu hören. Tschüss!